Der Predigtext für heute ist ein kurzes Stück aus dem ersten Buch Mose. Wir haben heute so richtig bekannte Texte und Standardtexte eigentlich, nämlich über Abraham. Und wenn ich jetzt das Stichwort Abraham sage, habt ihr dann Bilder vor Augen? So, es gibt da so schöne Darstellungen von Abraham. Mit dem Bart, Abraham mit dem ewig langen Bart. Ich bin ja schon jetzt froh, dass keiner gesagt hat, die Schlümpfe. Also ich habe vor Augen das Bild, wo Abraham unterm Sternenhimmel steht und den Sternenhimmel gezeigt bekommt von Gott und dann die Verheißung einer großen, einer zahlreichen Nachkommenschaft. Ich lese den Text aus 1. Mose 15, 6 Verse 1 bis 6. Nach diesen Geschichten begab es sich, dass Abraham das Wort des Herrn hörte in einer Offenbarung: Fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham sprach aber: Herr, mein Gott, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und sprach weiter: Mir hast du keine Nachkommen gegeben. Siehe, einer von meinen Knechten wird mein Erbe sein. Und der Herr sprach zu ihm: Er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach: Siehe, gen Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? So zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Oder das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Herr, öffne meinen Mund, damit meine Lippen deinen Ruhm verkündigen. Amen. Gestern war den ganzen Tag Probentag in Langenberg. Wir sind hingefahren und von morgens ging das bis abends mit Stellproben fing es an, wie steht der Chor, wie stehen die Sprecher, ein Theater mit den kleinen Kindern, jeder geht immer, wo er hin, wo er selber denkt und nicht, wo er soll. Und dann das Üben mit den Liedern und dann die Sprechszenen und so. Und dazwischen hatte ich noch die Predigt vorzubereiten auch, weil ich zwar die ganze Woche mit diesem Text unterwegs war, aber noch nichts zu Papier gebracht hatte. Jetzt seht ihr, hier ist jetzt das Ergebnis, und zwar in Langenberg vorm Pfarramt auf einer Bank. Da ist so eine schöne Holzbank. Da habe ich gesagt, jetzt ziehe ich mich hier raus, 2 Stunden. Und da muss ich einfach alles das mal aufschreiben, was so an Gedanken die Woche da war. Und dann lag ich da, die Sonne schien so ein bisschen schön mir auf den Rücken. Und ich habe dann angefangen, als ich die Einleitung, so die ersten Gedanken zusammen hatte, sprach mich auf einmal jemand an. Ein Kirchenältester aus Langenberg, der wohnt nämlich über dem kreativen Kirchenladen. Und sagte: Ach ja, liegst hier so in der Sonne, machst Pause. Ich sage: Nee, ich bereite die Predigt vor. Sagt er: Ich bringe dir ein Bier raus. Wunderbar, wie herrlich war das denn? Und da kam er und brachte mir allerdings ein japanisches. Habe ich auch noch nie getrunken. Schmeckte aber. Naja, und jetzt müsst ihr selber beurteilen, was das gebracht hat. Abraham. Also eigentlich, wenn man dieses Leben Abrahams betrachtet, im ersten Buch Mose fängt das ja an, Kapitel 12 wird er von Gott berufen und dann geht die Abrahamsgeschichte so bis Kapitel 22, 24, da bekommt dann der Sohn, der tatsächlich geboren wird, eine Frau, Rebekka, und dann geht es weiter mit Isaak. Ne? Abraham, Isaak, Jakob, das sind die Erzväter, sagt man, des Volkes Israel. Eigentlich konnte Abraham stolz sein und zufrieden auf sein Leben zurückblicken. Das möchte ich mal so skizzieren. Dieses eigentlich konnte er zufrieden zurückblicken. Er war ja als ein Fremder gekommen in das Land Kanaan. Gott hatte ihn gerufen und gesagt: Geh in ein Land, das ich dir zeige. Und da hatte er die Stadt Haran zurückgelassen. Das war ein tapferer, mutiger Schritt. Und dann war er tatsächlich, ich möchte das mal so modern bezeichnen, er war zu einem Wirtschaftsunternehmen geworden. Er ist mit einigen Herden ja losgezogen, ne, und dann im Land Kanaan umhergezogen und ist groß geworden, sehr groß. Er war zu einem Wirtschaftsunternehmen geworden. Schafherden, Ziegenherden und auch Kamelherden. Das ist schon auch ein Ausdruck von Reichtum. Und Knechte, die Bibel nennt eine Zahl in 1. Mose 14, 318 Knechte. Also das ist schon wirklich, heute würde man sagen, ein mittelständischer Betrieb, aber damals war das vielleicht mehr als Mittelstand, nicht? Und jeder ahnt auch, was das bedeutet, 318 Knechte im Griff zu haben, dass da alles rund läuft. Und da als Chef dann auch entsprechend zu agieren. Dazu kommen ja auch noch Mägde. Und das alles war natürlich auch Ausdruck des Segens, ein Ausdruck dafür, dass Gott mit ihm war. So wird das im Alten Testament ja durchweg gedacht und beschrieben. Segen Gottes drückt sich darin aus, dass Wohlergehen ist und dass auch Erfolg da ist im Irdischen. Ich schiebe schon mal ein und sage, das ist im Neuen Testament nicht so. Da haben wir andere Dinge, aber im Alten Testament werden Sachen sehr bildhaft abgebildet, sehr bildhaft dargestellt. Gott zeigt die Dinge fassbar in diesem Leben, in dieser Welt, wie es ist. Und das ist also Ausdruck des Segens. Und es ist auch in unserem Leben so, dass wir durchaus mit Dankbarkeit und Stolz vielleicht zurückblicken können, wenn wir darüber nachdenken. Ich tue das manchmal, dann hält man so einen Rückblick. Und wenn uns das dann wir bewusst vor Augen führen und objektiv betrachten, sagen wir, oh ja, wir haben schon wirklich viel Grund, zufrieden und dankbar zu sein. Aber es kann ja trotzdem vielleicht einen wunden Punkt geben, so eine Stelle, die eben schmerzt, irgendein empfundenes Defizit, was dann trotzdem wie so ein Grundrauschen in unserem Leben immer auch mit ist. Und ich möchte nochmal dieses Stichwort Dankbarkeit nennen. Es gibt natürlich Menschen, im säkularen Gewand heißt das, ich habe im Leben Glück gehabt. Sagen oft Leute, nee, ich habe Glück gehabt im Leben. Oder die Sterne waren mir günstig. Ja, das ist auch eine Art von Glauben. Ne? Aber hier bei Abraham, und ich hoffe auch unter uns, wir bekennen und glauben, dass wir Gott als Person, der diese Welt geschaffen hat, als Vater kennen und dass eben nicht Glück oder Zufall die bestimmenden Größen in unserem Leben sind, sondern wir würden es Segen nennen. Und das ist natürlich ein gewaltiger Unterschied, ob ich sage, ja, das Leben war mir günstig, irgendein unpersönliches Schicksal, das kann dann heute günstig sein oder morgen ungünstig, man weiß es nicht so genau, oder ob ich sage, ich habe einen Vater im Himmel und der hat mich gesegnet. Das ist eine ganz andere Lebensdimension, nicht? Denn wenn ich sage, was ich an Glück und Segen sehe in meinem Leben, ist Ausdruck der Güte Gottes, dann habe ich es mit einem Gegenüber zu tun. Und das schafft einen vollkommen anderen Horizont für die Tage, wo ich vielleicht die Dinge anders erlebe und empfinde. Ich habe nämlich dann trotzdem immer noch mit Gott zu tun. Und was macht derjenige, der an das Schicksal glaubt? Der sagt, jetzt sind die Sterne schlecht oder was? Und dann bin ich hingetrieben in meinem Leben und dann falle ich ins Nichts oder was ist da? Also schon das ist ein unwahrscheinlicher, ich möchte es mal Vorteil nennen. Es eröffnet einfach eine ganz andere Lebensperspektive. Aber jetzt komme ich auf dieses Defizit, was vielleicht trotzdem auch im Leben gläubiger Menschen, die Gott dankbar sind, da sein kann. Und was schmerzt für Abraham, war das die Tatsache, dass er keine Nachkommen hatte, keinen Sohn. Und er sagt das ja dann auch, mein Knecht wird erben. Das ist traurig für jemanden, der etwas aufgebaut hat, nicht? Wem übergebe ich meinen Betrieb? Und dahinter steckt ja mehr. Noch die Frage, wofür hat sich eigentlich die ganze Mühe gelohnt? Das ist ein tief sitzendes menschliches Empfinden, jetzt zu sagen, ich habe das hier aufgebaut und natürlich, ich freue mich vielleicht des Segens, aber wofür eigentlich? Dass irgendein Fremder das dann bekommt oder so? Und damit verbindet sich also hier noch etwas anderes, nämlich ein tief sitzendes Gefühl von Sinnlosigkeit. Ich stelle mir vor, wie eine tief sitzende Traurigkeit so Abrahams Leben begleitete und dieses Gefühl von Sinnlosigkeit, nämlich die Frage, wozu das alles eigentlich? Wie geht's weiter? Und dieses Empfinden kann so stark sein, dass alle anderen Dinge im Leben davon überlagert werden oder sogar verdrängt werden. Und dann sind wir nicht mehr in der Lage, uns an dem zu freuen, was ist, was wir geschafft haben und was uns von Gott geschenkt wurde. Und ist vielleicht nur eine einzige Sache. Bei Abraham war es jetzt nur diese eine einzige Sache. Die wurde so entscheidend. Weil es oftmals so ist, dass an dieser einen Sache unser Herz so stark dann hängt. Wenn es ihm egal gewesen wäre, ob er einen Sohn hat oder ob er den Betrieb dann an den Knecht weitergibt, dann wäre es keine Rede wert gewesen. Ne? Aber weil das Herz daran hängt, ich weiß nicht, was es bei dir ist oder was es bei mir ist, manchmal wissen wir es selber vielleicht nicht so genau. Man lebt mit einem unbestimmten Lebensgefühl und es ist schon ein Fortschritt, wenn man es genau benennen kann und sagen, das ist der wunde Punkt. An diesem Punkt krankt jetzt wirklich mein Leben. Er verdrängt alles andere. Und ich möchte sagen, solche Dinge sind letzten Endes Götzen. Wenn wir mit unserem Herzen so an eine Sache ausgerichtet sind, dass das alles andere beeinflusst, dann ist das ein Götze, weil diese Sache dann einen Platz hat, den nur eigentlich Gott haben darf. Und deswegen ist auch so interessant, wie Gott hier zu Abraham spricht. Was ist nämlich das Erste, was Gott diesem Abraham sagt, bevor irgendwie das Gespräch überhaupt dann in diese Richtung geht, des fehlenden Nachkommens? Gott sagt zu ihm: Abraham, ich bin dein Schild, also Schutz, ne? Und dein sehr großer Lohn. Ich bin dein Lohn, Gott, der unsichtbar ist. Das ist schon eine große Herausforderung. Ich sehe ihn ja nicht. Und mit dem Stichwort Lohn, also ich sage das jetzt mal vom Deutschen her, kann man da ja schön spielen und sagen, ja, man fragt sich vielleicht im Leben, wofür lohnt sich das eigentlich oder hat sich das gelohnt? Ne? Man ist fixiert auf irdische Dinge. Gott sagt, ich bin dein Lohn, das ist nicht irdisch. Gott weiß, dass das sehr schnell in unserem Leben so sein kann. Er kennt unser Herz, er kennt auch dein Herz und er kannte halt auch Abrahams Herz und deswegen hat er so zu ihm gesprochen. Lohn, wenn wir Lohn hören, dann denkt man vielleicht auch an Finanzen, ne? an Arbeitslohn. Das ist eine finanzielle Sache. Aber hier bei Abraham ist das nicht eine finanzielle Sache, es ist eine ideelle Sache. Es ist eine, letzten Endes die Sinnfrage in seinem Leben, die ihn vielleicht bewegt. Was ist mein Lohn? Wir kennen auch Undank ist der Welt Lohn. Ne? Da geht es nicht um Finanzen, da geht es um was anderes. Was ist mein Lohn? Und Gott lenkt den Blick Abrahams auf sich selbst und sagt, ich bin das. Ich, der lebendige Gott. Nur Gott kann es sein. Nur Gott kann Antwort auf unsere Sinnfragen sein. Das möchte ich mal als einen wichtigen Predigtgedanken jetzt so herausstellen. Ne? Nur Gott kann Antwort auf unsere Sinnfragen sein. Es sind ja vielleicht verschiedene Sinnfragen, die sich stellen. Beim einen ist das der Bereich vielleicht Familie. Manche haben zerbrochene Familien. Dann stellt sich die Sinnfrage ganz anders. Und als wir im Pfarrkonvent über diesen Text gesprochen haben, war eine Frau dabei und die sagte, eine Referentin, die sagte, es war ihr immer eine Anfechtung, dieser Abraham bekommt dann so viele Kinder, aber sie hat keine. Und dann habe ich da gesessen, ich hatte schon über den Predigtext mir Gedanken gemacht, nicht? Und dann dachte ich ja, Potzblitz, also dieses Einfachste war mir wieder gar nicht eingefallen. Ich hatte wieder als Theologe große Ideen. Und dann sitzt jemand da und sagt, ich habe keine Kinder bekommen. Und das ist ein schmerzender Wunderpunkt und auch eine Sinnfrage. Und dann sagte sie, es ist Dozentin an der Universität, dass ihr dann Menschen gesagt haben, du hast andere Kinder. Es war auch eine andere Referentin noch da, das war ihre Doktorandin, Tochter sozusagen, nicht? Also eine Studentin, die dann irgendwann eine Doktorarbeit geschrieben hat, betreut durch sie. Dazu habe ich viele Kinder, ja, auch in der Gemeinde, aber ist das immer so einfach, das anzunehmen? Wir haben dann darüber gesprochen, ne? Es kam dann die Frage auf, ist das ein billiger Trost, wenn das so gesagt wird, na, du hast andere Kinder in der Gemeinde vielleicht oder so. Und ich habe dann so in meinem Herzen gedacht, nein, ein billiger Trost ist das nicht. Aber es ist ein Trost, so wahr er ist, man muss ihn sich hart aneignen. Es ist nicht einfach, sich anzueignen. Dinge, die wahr sind, sich anzueignen, ist schwer. Manchmal. Psalm 37 ist so ein Text, wo sich auch ein Beter diese tiefen Gedanken über den Sinn gemacht hat. Er hat in die Welt geschaut und was da alles so los ist. Und da kommt ihm diese Frage auf, lohnt sich eigentlich überhaupt meine Frömmigkeit? Lohnt sich das eigentlich? Und bei Abraham auch, hat sich das gelohnt, Gott zu vertrauen? Er sagt ja ganz direkt, du hast mir keinen Sohn gegeben. Er konfrontiert Gott direkt damit. Ne? Lohnt sich das Und im Psalm 73 ist das dann auch so, dass am Ende der Psalmbeter so eine Entwicklung in seinem Gebet macht und am Ende sagen kann, wenn ich nur dich habe, dann frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Also das ist ein weiter Fortschritt, wenn ein Mensch sagen kann, es mag in diesem irdischen Leben mir dies, das oder das verwehrt bleiben, ich frage nicht danach, wenn ich Gott habe, weil Gott die Sinnfrage wirklich zutiefst beantwortet. Aber einfach ist der Weg dahin nicht. Und Abraham hat das nun gehört, dass Gott sagt, ich bin dein Lohn. Er war ein gläubiger Mann. Wir sehen zum Beispiel, dass Abraham gläubig war, weil da, wo er hinkam, können wir in der Bibel lesen, baute er immer erstmal einen Altar. Und ein Altar ist ein Ort, Gott zu danken und ihn anzubeten. Abraham, ein Mann des Glaubens. Aber hier sagt er, du hast mir keinen Sohn gegeben. Das heißt, er benennt seinen wunden Punkt und wusste, dass er ein erfolgreicher, gesegneter Mann war. Aber trotzdem klagt er sein schmerzendes Defizit, was alles andere trübt. Und ich möchte erst mal sagen, das darf sein. Denn an keiner Stelle wird Abraham dafür kritisiert, dass er Gott nun so angeht und sagt, du hast mir das verweigert. Und das ist ja auch deswegen interessant, weil Gott hat ja den Anfang der Geschichte gemacht mit Abraham. Gott hatte ihn ja berufen und gesagt, ich schicke dich in ein Land, das du nicht kennst, was ich dir zeige, und ich will dir Nachkommen geben. Gott hatte das ja gesagt. Und dann passiert aber nichts über Jahre hinweg. Und da ist jetzt ein neuer Gedanke, den ich mir für die Predigt, also der mir für die Predigt kam, dass das vielleicht die schwerste Probe ist für gläubige Menschen, wenn ein Mensch, der im Glauben lebt, merkt, das, was Gott verheißen hat, Gottes Verheißungen und Versprechen, werden mir nicht wahr. Und vielleicht gerade, wenn man schon an dem Punkt ist, dass man sagt, irdische Hoffnungen greifen zu kurz. Es gibt ja viele gläubige Menschen, die sagen, ja, das habe ich auch schon verstanden, ne, dass irdische Hoffnungen zu kurz greifen. Beruflicher Erfolg, Gesundheit, selbst Familie ist eigentlich zu kurz, die Sinnfrage des Lebens zu beantworten. Das können wir nicht über unsere Kinder definieren. Wer sagt, ich definiere den Sinn meines Lebens über meine Kinder und Enkel, das ist zu wenig im Letzten. Und wer das aber verstanden hat und sagt, ich will Gottes Verheißungen ernst nehmen und dann lese ich sie in der Bibel und dann merkt, ja, aber es werden mir Dinge nicht wahr in meinem Leben, die Gott verheißen hat. Ich lebe trotzdem immer mit einem Defizitgefühl. Der kommt auch an den Punkt, als gläubiger Mensch zu sagen, bin ich vielleicht doch betrogen durch diesen Glauben, weil Gottes Versprechen ich nicht, ich merke sie nicht, ich habe sie nicht in der Hand. Nicht? Und Abraham hatte das auch nicht. Ist ja Wahnsinn, wie die Bibel den Abraham auch im Neuen Testament dann auswertet, im Hebräerbrief, der Apostel sagt, Abraham ist immer herumgewandert in einem Land, wo Gott ihm gesagt hat, das gebe ich dir zum Erbe. Ja, und Abraham hat nichts besessen. Nichts. Er ist immer von Ort zu Ort gewandert, seine Herden wurden immer größer, aber besessen hat er nichts. Und der Hebräerbrief sagt, das ist ein Bild, ein Sinnbild dieser Abraham, weil mit seinem Herumwandern macht er deutlich, wir haben hier in dieser Welt eigentlich keine Heimat. Und es ist wie ein Geheimnis in dieser Abrahamsgeschichte, dass hinter dem, was Gott ihm verspricht, eine andere Dimension aufleuchtet. Gott sagt, ich gebe dir dieses Land, ne, aber Abraham besitzt es nie. Er wandert immer herum und da scheint eine andere Wirklichkeit durch. Wir haben ewige Heimat bei Gott selbst und die irdischen Dinge sind zweitrangig. Und dann diese Kindesverheißung, nicht? Und der Sohn kommt nicht. Er kommt nicht und kommt nicht. Und natürlich ist Abraham unzufrieden. Und trotzdem heißt es hier, Abraham glaubte dem Herrn und das war für Gott Gerechtigkeit. Das sah Gott als Gerechtigkeit an. Abraham glaubte Gott, als er von Haran wegging. Er hängte sein Herz nicht an diese Stadt und sein Leben, was er da hatte. Er machte etwas neu. Ausdruck des Glaubens. Er glaubte an jedem Punkt, wo er einen Altar baute. Das ist in unserem Leben vielleicht ähnlich. Es gibt so markante Punkte in der Lebensgeschichte, wo ich sagen würde, da habe ich das auch gemacht. Das geistliche Leben, was man hat, wenn man mit Gott lebt, es ist nicht immer alles auf der gleichen Höhe. Ne? Aber es gibt bestimmte Punkte, an die man sich dann auch lebenslang erinnern und sagt, an dem Punkt habe ich das gemacht, nicht sichtbar mit Steinen. Nicht? Aber ich habe da ein Erlebnis oder so, wo sich mein Glaube noch einmal verdichtet. Da habe ich das Gott auch gesagt oder Dinge meines Lebens hingelegt und da habe ich ihm diesen Altar gebaut. Das sind manchmal auch so Dinge, die ganz natürlich im Lebensweg eine Rolle spielen, zum Beispiel das Studium abzuschließen. Ich bin dann nach Bielefeld gefahren, um ein Examen abzulegen, ist nie genug. Also man kann für keinen Studiengang je genug lernen. Und da musste ich dahin sagen, ich weiß nicht, was die mich fragen werden zum Thema Kirchengeschichte. Die ist 2000 Jahre lang. Also wie will man das überhaupt, das geht gar nicht, alles zu wissen. Und also bin ich da hingefahren und da muss man sagen, was tue ich denn, wenn ich das versemmle? Dann habe ich 7 Jahre studiert und kann am Ende den Beruf nicht machen. Das ist ja wirklich übelst. Wie will man da irgendwie zu einer Gelassenheit und Ruhe finden? Ich habe dann Gott gesagt, es ist deine Entscheidung, es ist ja nicht mein Leben, ich bin nicht Herr meines Lebens. Wenn du willst, dass ich etwas anfange mit diesem Studium, dann kümmere dich drum. Und wenn nicht, ist das nicht mein Recht, das dann einzuklagen und sagen, du musst mir aber Erfolg geben im Studium. Also habe ich das abgegeben. Das ist auf der einen Seite schwer, auf der anderen Seite schafft das eine unendliche Freiheit. Ich bin dann eigentlich sehr gelassen nach Bielefeld gefahren. Und auf der Fahrt nach Bielefeld, jetzt komme ich ein bisschen ins Geschichten erzählen, auf einmal kommt eine Zugdurchsage. Ich kann das immer noch nicht glauben. Wir sitzen im Zug, ein paar Studenten, auf einmal kommt durch die Zuglautsprecher die Durchsage, Jesus Christus spricht, glaubt um und kehrt um und glaubt an das Evangelium. Was ist das denn? Keine Ahnung, da war ein gläubiger Zugführer vielleicht, ob der das heute noch macht, keine Ahnung. Aber ich habe gedacht, das ist ja auch irgendwie jetzt wie die Stimme Gottes, ich fahre zur Prüfung. Und er sagt, kehr um und glaube einfach. Hier steht, Abraham glaubte Gott, und Gott rechnete ihm das an. Und das ist etwas sehr Schönes, dass das hier gesagt wird, weil wir ja gehört haben, wie Abraham durchaus innerlich hadert und sagt, Gott, du hast mir keinen Sohn gegeben. Und Gott sagt nicht, ach, jetzt bist du ungläubig, weil du so lange warten musst. Sondern Abraham legt Gott sein Herz hin. Und Gott weiß, dass Abraham ihm so und so oft mal schon einen Altar gebaut hat. Aber Gott weiß auch, dass im Leben Abrahams ein schmerzhaftes Defizit ist. Und das darf Abraham sagen. Und dann bekommt er von Gott eine neue Verheißung. Und damit möchte ich jetzt nochmal schließen mit diesem schönen Sternenhimmelbild. Ist doch wunderbar, dass Gott so dinglich in seiner Natur auch den Menschen begegnet. In der Bibel wird nicht das erklärt, wie Abraham Gott hat reden hören. Wir wissen das nicht genau. Vielleicht war es auch einfach so, dass er den Sternenhimmel sah und in seinem Herzen eine tiefe, plötzliche Gewissheit da war, dass Gott seine Verheißung wahr machen wird und dass Gott nicht betrügt und verknüpft dann mit diesem Naturbild, ne, dieses fantastischen Sternenhimmels. Ich hatte einen solchen Eindruck auch einmal. Ich bin nicht so ein sinnlicher Mensch, ich bin sehr, sehr nüchtern und so, aber als das um die Frage ging, ob ich die Annette heirate oder nicht, da hatte ich auch einmal ein wirklich fantastisches Naturbild und das war mir so, als wenn Gott ganz klar etwas in mein Leben sagt. Er hat nicht gesagt, heirate die, aber es war trotzdem für mich eine klare innere Gewissheit, erinnere ich mich immer dran, und das war in Südfrankreich, ich weiß genau die Stelle, ich würde sie wieder finden, wo das war, und dann habe ich gesagt, ja genau, und ich werde sie heiraten. Und wann immer ich jetzt heute dann zurückblicke und Gott danke für unsere Ehe und für die Familie, dann ist mir das wie, als wenn ich an diesem Ort nochmal so bin und sage, da hatte ich dir Gott einen Altar gebaut und gesagt, es ist deine Sache, ich lege dir das hin, ich vertraue auf deinen Segen. Und wenn ich heute dafür danke, dann ist das irgendwie so eine innere Verbindung, habe ich zu diesem Altar. Versteht ihr, wie ich meine das? Ja. Und Abraham hat auch eins verstanden, Gott hatte ihm gesagt, durch deinen Samen werden alle Völker auf Erden gesegnet. Alle Völker auf Erden sollen gesegnet werden. Das heißt, Abraham hat auch verstanden, was Gott mir hier sagt, ist nicht irgendetwas für eine einzelne Lebensgeschichte. Es geht um die Erlösung der Welt und die Welt muss erlöst werden. Auch die Völker müssen erlöst werden. Und Abraham kriegt von Gott gesagt, aus deiner Familie wird der Erlöser kommen. So deutet das der Apostel Paulus im Galaterbrief. Und Jesus selber sagt in Auseinandersetzung mit den Juden, Abraham wurde froh, dass er meinen Tag sehen sollte. Also Jesus selber sagt, Abraham hat eine Verheißung bekommen, die auf mich letztlich hingeht. Und Abraham sah es und freute sich. Das heißt, Jesus sagt ganz klar, Abraham hat einen klaren Eindruck, ein klares Wissen gehabt, eine Gewissheit, dass der Erlöser der Welt aus seiner Nachkommenschaft geboren werden wird. Paulus sagt, es ist Christus. Und er möchte jetzt die Predigt so abschließen und sagen, der ist mein Schild und mein sehr großer Lohn. Er hat nämlich alles für mich gegeben, in die Waagschale gelegt, mich zu erlösen. Und durch ihn bin ich mit allem Segen gesegnet vom Himmel. Und es gibt niemanden, der mir diesen Segen streitig machen kann. Ganz egal, wie das manchmal im Leben aussieht, ob man die Dinge in der Hand hat, ob das hohe Gefühle sind, ob das Niedergeschlagenheiten sind, ob das Defizite sind, die man empfindet. Nichts kann mich dem berauben, was Gott mir als Segen gegeben hat. Aber manchmal müssen wir wie Abraham lange warten und auch Durststrecken haben. Und wir dürfen dann auch mit Gott hadern und sagen, du hast das aber noch nicht verwirklicht. Und ich bin ganz sicher, wer so mit Gott lebt und glaubt, der wird auch immer wieder von Gott solche Momente geschenkt bekommen wie Abraham, wo einem irgendetwas zu einem ganz klaren Bild und Gleichnis wird und man im Glauben wieder getröstet wird, gewiss gemacht wird und sagt, jawohl, so ist es, ich halte es fest. Und das schenke Gott uns und euch immer wieder neu, da wo wir es brauchen, wo wir es am meisten brauchen, in den Lebensbereichen, wo wir es am meisten brauchen. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.